Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan.
Und ich bin Nadja.
Nadja, du kannst dich doch vielleicht mal erinnern, wir hatten ja mal eine Gästin bei uns, die in Amerika als ersten Markt angesehen hat als Online-Händlerin.
Meinst du das mit den Parfums?
Zum Beispiel, genau. Ja. Und dann haben wir auch noch etliche andere Händler und Händlerinnen kennengelernt, glaube ich, in unserer Laufbahn, die sehr, sehr gerne diesen Markt irgendwie durchdringen wollen und dort performen wollen und dann eher, sag ich mal, oft Ängste haben. Ja?
Das stimmt, so, ja.
Also ich nenne es jetzt mal Ängste, aber es sind vielleicht auch einfach nur Ideen oder Dinge, die im Kopf da vorangehen, wo sie letztendlich die dazu blockieren, einfach mal zu machen. Mhm. Wie wir selber wissen, ist der amerikanische Markt natürlich super riesig. Ich glaube, teilweise sogar bei manchen Produkten ist der US-Markt vielleicht prädestinierter als der ganze europäische Markt oder paneuropäische Markt. Und wir hatten ja letztes Mal schon mit dem Andreas gesprochen. Wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten, der, glaube ich, für Händler und Händlerinnen gerne mal zur Seite steht und diese unterstützt, US-Business aufzubauen oder deren US-Business in den USA aufzubauen. Und ich spreche von Michael Kempe. Der Micha, der ist der Gründer von Mercators, und Mercators ist letztendlich eine Plattform, die Financial Compliance als garantiert und eben auch Prozess- und Kostenoptimierung für diese Sales-Channels hat, die neu erschlossen werden in den USA. Aber bevor wir in die einzelnen Details gehen, man könnte sagen, auf jeden Fall, man findet alles auf seiner Website, aber es ist ja besser, es von erster Hand zu hören. Daher, hallo Micha und danke, dass du Zeit hast, heute dabei zu sein.
Hallo Michael.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, es freut uns sehr. Wir haben uns ja auch, glaube ich, auf der JTL Connect gesehen.
Genau.
Und ja, also ich habe jetzt ein paar Sachen gesagt. Vielleicht stellst du dich mal selber kurz vor, vielleicht in deinen eigenen Worten, wer und was ist Mercators und was macht ihr? Und dann können wir gerne nochmal in die Einzelheiten gehen.
Sehr gerne. Ja, Mercators ist ein Unternehmen, was Händlern, primär Online-Händlern, darauf haben wir uns spezialisiert, hilft, in die USA zu expandieren. Das ist im Grunde mein Job. Unser Hauptfokus liegt aber darauf, wenn wir denn mal in den USA am Start sind, dass wir uns da um die ganzen Umsatzsteuerthemen kümmern. Und ja, für uns ist es im Grunde immer schön, je mehr der Kunde verkauft, desto besser für uns, verdienen wir mehr Geld. Und entsprechend ist unsere Mission, dass wir das zügig hinbekommen, dass wir da alle Hürden nehmen, die unterwegs aufstehen. Du hast es gerade schon gesagt, die Leute haben da ein bisschen Sorge. Also es wird immer so von der German Angst gesprochen irgendwo. Ja. Also es sind immer Steuerthemen, es sind immer Produktcompliance-Themen und grundsätzlich rechtliche Sachen auch dabei, wo halt die Sorge besteht, dass man da grobe Fehler machen kann, die eben teuer werden. Und das will ich auch gar nicht irgendwie kleinreden. Da muss man sich schon ordentlich drum kümmern. Aber letztendlich ist es nicht furchtbar. Ne? Also es wird da immer über diese McDonald's-Millionen gesprochen und die Katze in der Mikrowelle und solche Sachen. Und ja, mein Job ist im Grunde immer, die Leute abzuholen und gucken, okay, wo stehen die, was haben die für Ziele in den USA und wie können wir das denn vielleicht erstmal auf kleinem Scale antesten? Haben wir da überhaupt eine Relevanz? Funktioniert das alles so, wie wir uns das wünschen, bevor wir dann halt in die Vollen gehen? Und dann sprechen wir über diese ganzen Themen, die wir da haben und ja, gucken dann, was haben wir da für passende Partner. Also typischerweise geht es immer los mit so einem Orientierungsgespräch, wo wir den Kunden kennenlernen, wo wir halt die Ziele erforschen und so weiter. Dann haben wir ein erstes Meeting, wo wir dann halt drüber sprechen, was brauchen wir halt grundsätzlich für Informationen, was wird da alles berührt, dann wird da viel Aufklärung betrieben und dann erarbeitet man zusammen eine Strategie, wie geht man es an. Und das ist aber alles im Grunde vorbereitende Arbeit für das, was wir halt wirklich tun, diese umsatzsteuerliche Thematik und grundsätzlich dann die Betreuung, was du sagtest, auch Financial Compliance in den USA. Genau, das ist unser Hauptding und daraus haben wir ja dann auch Daten, wo wir dann halt helfen können. Okay, hier müssen wir ein bisschen da die Kosten reduzieren und da drauf achten. Aber wir haben halt auch ein sehr, sehr großes Netzwerk aus Logistikern und grundsätzlich allen Partnern, die man so braucht, wenn es um Compliance geht, wenn es um die ganzen Steuerthemen geht. Auch wenn da komplexere Modelle sind, sind wir sehr gut aufgestellt. Da müssen wir halt immer gucken, was passt für den Partner. Und genau, das ist so das Business. Ganz wichtig ist, du hast mich als Gründer vorgestellt, bin ich ja auch, aber ich mache das nicht alleine. Der Sebastian Naumann ist
mein Partner. Das stimmt, aber der ist leider nicht hier, deswegen genau. Habe ich natürlich nur dich vorgestellt.
Der schläft wahrscheinlich noch, weil der sitzt nämlich in den USA, der kümmert sich da um unsere Tochter. Also wir sind eben hier aufgestellt. Ich bin in Wiesbaden bei Frankfurt und Sebastian ist mittlerweile in Tampa. Wir haben in Miami angefangen und haben auch diese zwei Standorte irgendwo noch. Aber ich hätte gesagt, Miami ist so ein bisschen zu einem Postoffice verkommen, weil tatsächlich alles eben in Tampa passiert. So, ja, aber das ist das, was wir im Groben machen. Wir haben nicht nur Online-Händler als Kunden, aber also das ist ähnlich, wie ihr das hier kennt, womöglich. Ist halt diese ganze Buchhaltung und Steuer und vor allen Dingen Umsatzsteuerthematik, wenn das überregional ist, halt was sehr anderes ist als aus dem klassischen Bereich, wenn es um Online-Umsätze geht. Und da haben wir uns halt drauf spezialisiert, automatisieren da viel und genau.
Spannend finde ich ja auch auf der Website, wenn man ganz runterscrollt, steht da ein Text in Fett geschrieben, ihr macht keine Rechts- und keine Steuerberatung. Ganz wichtiger Hinweis. So,
das ist auch sehr, ganz wichtig.
Finde ich auch gut, ja, ist wichtig. Daher hast du ja schon mehrmals erwähnt, ihr habt ein Netzwerk von gewissen Partnern aus den gewissen Branchen und Abteilungen, die letztendlich unterstützen. Aber gehen wir mal ein Stückchen zurück. Mercatus ist ja jetzt und hier und jetzt. Wie kommt es überhaupt auf eine Idee, dass man so etwas macht? Ne? Also wo hast du denn gestartet? Was sind so deine Touchpoints gewesen, am Ende zu sagen, boah, da ist vielleicht, wie man so klassisch sagt, ein Problem, das würde ich jetzt gerne lösen.
Wir haben im Grunde beide für den gleichen Arbeitgeber gearbeitet in der Vergangenheit, haben da, glaube ich, auch einiges tun können, um den voranzutreiben, aber da war irgendwie nicht die Bereitschaft, mehr zu wollen. Also haben wir uns halt dort gesehen und haben gesagt, okay, hier passiert nichts. Wir haben auch lange darüber gesprochen eben mit Verantwortlichen und wir haben halt nicht gesehen, dass wir eine Entwicklung haben, sondern wir haben im Grunde gedacht, okay, in 5 Jahren machen wir noch genau dasselbe mit dem gleichen Setup, mit allem und das reicht uns nicht. Und dann haben wir gesagt, dann lass es uns doch einfach selber machen. So. Und das haben wir getan. Ist natürlich immer so ein bisschen Wagnis und so, aber wir sind sehr glücklich mit allen Höhen und Tiefen, die wir bis jetzt so durchlebt haben, dass wir das gemacht haben. Also, dass wir einfach jetzt selbstbestimmt tun können, was wir gut finden, wie wir wollen. So würde ich es machen.
Sehr gut.
Genau. Habt ihr irgendwie so einen privaten Bezug zur USA, weil dein Mitgründer lebt ja vor Ort.
Genau, der ist da aber auch schon ewig. Also er hat, wurde im Grunde von seiner Mutter mitgenommen beim Auswandern. Das ist schon ewig her. Ja. Er ist Deutscher, kommt hier aus dem Raum Aschaffenburg und ist aber jetzt, also ist schon, also seitdem wir uns kennen, ist er in den USA und ich glaube schon 6, 7 Jahre vorher. Genau, er ist als Jugendlicher quasi in die USA gegangen und ist jetzt spannend. Das ist der 92er Bauchjahr. Also der ist eine Ecke jünger als ich. Und genau.
Als wir alle.
Und ja. Sind alle, ja, genau. Wir haben auch mit den Kunden ist das meist genau das Gleiche, ja.
Ja, genau. Nee, also Amerika ist ein ganz anderer Markt. Ne? Also man kommt als, jetzt habe ich verstanden, dass der Kollege, sag ich mal, Amerikaner ist, ja, oder gefühlt Amerikaner ist, auch wenn er Deutscher ist sozusagen, aber dort schon ewig lebt. Aber wie kommt man denn trotzdem so als deutscher Staatsbürger dazu, jetzt natürlich eine Firma zu gründen und dort einen Impact zu haben auf dem Markt? Ich meine, rein politisch gesehen ist es ja immer so gewesen, auch in Amerika, ich kenne andere Herrschaften, die gerne Business machen, auch ausgewandert sind etc., die hatten immer ein bisschen Struggle, ne? Da kommt eben anderes und will irgendwas machen, wo wir doch selber hier teilweise die Möglichkeit haben, Sachen zu schaffen im Markt. Und auch jetzt die politische Situation, die sich verändert, ist es etwas, was ihr merkt? Kriegt ihr das mit? Kann das auch eine Hürde sein? Also das würde jetzt immer mich interessieren.
Also das kann mit Sicherheit eine Hürde sein. Dass wir das jetzt gerade merken, ist tatsächlich nicht der Fall. Ja, okay. Also es ist beim letzten Mal, als Trump gewählt worden ist, kann ich euch sagen, da war das extrem. Da war das so, dass wir Termine hatten, wo wir quasi eigentlich die Leute, die feste Absicht hatten, in die USA zu expandieren, wo eigentlich nur es darum ging, wie machen wir das jetzt und wie schnell geht das? Die haben ja dann die Termine abgesagt und haben gesagt, nee, jetzt gucken wir erst mal, was da so passiert.
Ja. Gut, jetzt haben die und jetzt das, einmal schon mitgekriegt. Jetzt ist er ja nochmal dran. Wahrscheinlich vermuten die Leute, dass es ähnlich wird oder so, ne? Dass die Aufregung vielleicht nicht ganz
so. Es ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist ja grundsätzlich global eine sehr andere Situation heute, als das eben 2017, 18 der Fall war. Aber ja, also bis jetzt sind die Leute guter Dinge. Die sind alle am Start, die wollen. Und natürlich, klar, das ist ein fantastischer Markt. Und der Trump hat halt Unsicherheit gestiftet. Also ich sag mal, letztes Mal war es so nach einem halben Jahr wieder okay. Ne, dann hat man gesehen, okay, der ist da, es passiert trotzdem nichts Wildes irgendwie, kann man machen. Und dann, dann kam eben das Thema Zölle auf. Und das macht halt, das ist halt schon, also kann brutal sein, sagen wir es so. Und das stiftet halt Unsicherheit und das ist halt immer nicht cool für jemanden, der da plant zu expandieren. Aber das, was, also die andere Seite der Medaille ist ja, die Amerikaner haben genau die gleichen Spielregeln. Also es ist jetzt nicht so, dass er das eben nur für Deutsche quasi aufoktroyiert. Die ganzen amerikanischen Online-Händler sind auch größtenteils in China unterwegs und sourcen da und haben genau die gleichen Konflikte, die wir halt bewältigen müssen. Ja. Sprich, die Kostenstruktur ist für die im Grunde weiterhin die gleiche wie für uns. Und dann muss man halt sehen, okay, was passiert? Was ist mit den Konsumenten? Ja. Sparen die, also hatten wir ja jetzt hier bei uns ganz massiv gespürt im Grunde, wie das sich auswirken kann. Das müssen wir einfach beobachten. Ja, aber also sehr schwierig, da Prognosen zu wagen.
Ja. Du hast gerade das Wort expandieren gesagt. Sind es denn hauptsächlich deutsche Kunden bei euch, die expandieren oder generell einfach New Business in Amerika machen wollen? Also wie stellt sich das denn bei euch auf in eurem Kundenstamm? Sind es Leute, die alle schon irgendwie, keine Ahnung, eine Erfahrung oder auch ein gewisses Business schon in paneuropäisch gemacht haben oder nur ein Dach oder in Deutschland und dann sagen, hey, jetzt USA? Oder kommen auch Leute um die Ecke und sagen, hey, Markt 1 ist USA und ich würde gerne mit euch dort landen?
Das hast du ja gerade im Intro so gesagt. Also ich habe, das ist eher selten. Also wir haben normalerweise schon die Leute, die sagen, wir machen das hier so und so und jetzt wollen wir halt im Grunde das Gleiche in grün in den USA machen, halt angepasst um dies und das und lalala. Aber typischerweise ist es schon so, dass das Leute sind, die grundsätzlich das Business kennen. Also wir haben immer mal solche Starter, die halt in den USA, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der Thomas Albies zum Beispiel. Ja, kennt ihr den? Von der Private Label Journey mit Jill Dang und so. Der hat ja früher immer nur USA gemacht. Der hat damit angefangen. Also da kam ich überhaupt erst neu dazu. Da hat er das schon gemacht und auch schon auf einem sehr guten Scale, wie ich finde. Und der hat das immer schon aus der Schweiz getan. Und hat nur USA gemacht. Und er hat dann erst Jahre später in Europa angefangen. Und hat dann auch erstmal gestruggelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis das dann hier so alles funktioniert hat. Und es ist wohl auch der Tenor der Amerikaner grundsätzlich, Europa toll und so, aber Deutschland ist brutal. Also wenn wir jetzt in der Amazon World sind, zum Beispiel. Und da ist dann der Tenor im Grunde immer so, dass man sagt, also die Deutschen sind zwar zögerlich, ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommt, aber Amazon, die Abteilung hier in Berlin, die sich darum kümmert, die zu begleiten halt auch nach Amerika, die Amazon-Händler. Also wer da Kontakt braucht, immer gerne Bescheid sagen. Wir dürfen immer fragen, weil wir sind ja offiziell Solution Provider eben für Amazon und bekommen da halt auch Leads her und dürfen da auch Leute vorstellen. Da ist nicht immer garantiert, dass die auch Betreuung kriegen, aber in der Regel schon. Und dann betreuen die darüber. Und da heißt es halt immer, warum ist Deutschland so hinterher? Warum sind die nicht so präsent? Ja, Exportweltmeister, lalala. Und genau, und das ist immer ein Ding. Aber da ist halt auch die Vermutung, dass es halt daran liegt, hier haben alle richtig auf den Deckel bekommen damals, als es losging mit Paneo und da richtig viel schief gegangen ist. Und das wollen sie jetzt halt nicht wieder. Und das ist genau das, was wir machen. Also wir helfen dabei, dass die halt keine Fehler machen, die teuer werden, sondern dass wir halt sagen, okay, wir zeigen euch schon alles vorweg. Wir bereiten euch halt darauf vor, auch dass ihr halt die Fragen für den Steuerberater habt, die relevant sind. Wir begleiten auch Steuerberatergespräche, genauso Rechtsanwälte, wobei es da, also was haben wir da zu machen mit einem Rechtsanwalt? Typischerweise, da muss man auch sagen, das Einfachste, womit es losgehen kann, ist immer Marktplatzgeschäft. Mhm. Also Amazon vorwiegend, mittlerweile auch Walmart, weiß nicht, wie weit ihr da seid. Die sind ja sehr hinterher, dass sie Deutsche akquirieren. Da gibt es jetzt einen großen Launch auch zum Februar, wo dann halt auch Unterstützung da ist und so. Und die haben sich primär Amazon Manager eingekauft. Also jeder Zweite, mit dem man spricht, der war früher bei
Amazon. Den kannte man schon.
Naja, so nicht, aber weil das halt, das sind halt Amerikaner primär. Wir haben hier halt schon immer mit dem deutschen Team zu tun. Also seit 2017 gibt es hier ein Team in Berlin, die eben tatsächlich das Begleiten von Europa in die USA zu expandieren. Vorher hatten wir es immer mit London zu tun. Mhm. Aber die da bei Walmart gelandet sind, das sind meist Amerikaner eigentlich. Aber was ich sagen will ist, die nehmen einem halt viel ab. Also man muss sich nicht selber um Logistik soweit kümmern. So, und es wird auch immer mehr. Also es ist ja mittlerweile so, dass Amazon dir auch sagt, okay, ja, wir können deinen Container halt auch in Shenzhen abholen und holen den nach in die USA und wickeln das alles ab, ob das jemand will oder nicht oder ob er mit anderen Partnern arbeiten möchte, das gucken wir uns halt immer an. Aber typischerweise vergleichen wir halt immer alles und gucken, was ist da halt jetzt für diesen speziellen Fall irgendwie das Bessere. Aber du kannst zum Beispiel sogar bei Amazon.com, wenn du den Shippingplan anlegst, eine UPS-Sendung in Deutschland abholen lassen. Und dann kannst du im Seller Central USA buchen mittlerweile. Also da wird schon viel gemacht, um es den Leuten leicht zu machen. Und deswegen bin ich da auch immer für, wenn das Produkt es hergibt, dass man halt sagt, okay, dann testen wir da erstmal, ne?
Ja.
Und rennen da los. Und weil dann, da kommt dann mal dann auch immer die Frage, brauche ich eine amerikanische Gesellschaft oder nicht?
Ja, ja.
Und so. Und das gucken wir uns auch an. Und das ist natürlich, kann das Vorteile bringen. Aber ich sage immer grundsätzlich dann, wenn du halt sagst, ich will da Personal haben. Ich will da selber was anmieten oder ich will Handel machen, dann ist das auch eine, also eben B2B meine ich jetzt, ne? Mhm. Dann ist das immer eine ganz wertvolle Sache. Aber ansonsten würde ich immer sagen, da kann jeder auch super mit einer deutschen GmbH losrennen und das erstmal sondieren, ohne jetzt da halt viel Auflebens zu kreieren irgendwie, weil das könnt ihr euch vorstellen, wenn wir eine amerikanische Gesellschaft betreiben, dann haben wir auch immer hier ein Thema, wenn wir das von hier aus tun mit den deutschen Finanzbehörden und da muss man halt vorsichtig sein, dass man da nicht am Ende doppelt Steuern zahlt irgendwo und das ist das Wichtigste. Deswegen, wir sind da immer ganz stark dafür, dass wir, bevor es losgeht, sprechen wir erstmal mit dem Steuerberater, der hier betreut, weil der muss nachher das auch verteidigen, was da aufgesetzt ist. Und deswegen wollen wir da immer in ein Horn stoßen. Und genau.
Ihr macht ja die Expansion in die USA. Gibt es auch Amerikaner, die euch fragen, könnt ihr uns helfen?
Das ist eine Frage gewesen von mir.
Nach Deutschland oder
EU? Das fragt ja auch jeder. Das ist ja auch naheliegend irgendwo. Tatsächlich machen wir das gar nicht bis jetzt.
Okay.
Weil wir haben einfach genug zu tun mit all dem, was in die andere Richtung passiert. Grundsätzlich, glaube ich, ist es super interessant, das zu machen, denn hier sind die Hürden viel höher. Also das ist auch immer diese Geschichte mit, ich bin jetzt in Deutschland hier mit Amazon unterwegs und jetzt expandiere ich und mache Pan-EU. Da würde ich immer, aber gut, ich weiß halt auch genau alles über die USA. Ich würde halt immer sagen, es ist völliger Quatsch. Lass erst mal Amerika machen. Das sind 330 Millionen Menschen, alle eine Sprache so im Grunde, ein Rechtsraum. Viel einfacher, als wenn du jetzt anfängst, hier Spanien, Italien und so mit onzuboarden, wo du, also nur Sprache, ne? Also wenn wir halt so viele Menschen in Europa erreichen wollen, wie in den USA mit Englisch, wir haben jetzt KI und da gibt es viele Tools, die schon relativ gut übersetzen und so. Aber wir haben Pflegeaufwand schon nur im Shop. Wir haben Umsatzsteuerthemen.
Ja, es ist komisch, dass aber, dass sich so beim Onlinehandel durchgesetzt hat, dass immer erst EU gemacht wird. Ne? Also irgendwie ist die Hürde, so über den großen Teich zu gehen. Also da ist so eine, vielleicht liegt es an der Distanz. Irgendwie, ne? Immer macht EU und das ist eigentlich kompliziert. Das haben wir schon oft gehört, diese Aussage. Das ist wirklich interessant. Komisch.
Oder
ne?
Schweiz. Wenn die Leute anfangen, über die Schweiz nachzudenken, das ist wirklich dasselbe wie Amerika. Also, ja, mit der ganzen Zoll-Thematik und so. Und gerade im Amazon-Kontext ist halt der Heimatmarkt, alles Neue wird da getestet, ne, kommt da raus und so. Also ich habe immer dann auch schon einen Vorteil, wenn ich weiß, wie läuft das neue Feature sozusagen und das kommt nach Europa, dann weiß ich genau, was ich machen muss, dass es halt läuft und so. Aber was die Frage war, Amerikaner nach Europa. Und ich sage, ja, eigentlich müsste man das angehen. Weil die halt einen viel höheren Beratungsbedarf haben, ne? Also Entsorgungsgesetze hier, was Elektroschrott, dieser ganze Wust. Also ich denke auch immer, wenn du dann anfängst davon, dann erzählen die mir, ja, du willst irgendwie Beratungsstunden verkaufen. So ein Quatsch, das gibt's doch nicht, so ungefähr, ja? Aber ja, also das ist schon komplexer, muss man gucken.
Du hast schon das Marktplatz-Business erwähnt und Amazon USA oder Amazon.com öffnet ja nicht nur USA, sondern du hast ja die Möglichkeit, auch die anderen Märkte, ich glaube Brasilien und so weiter, sind auch, glaube ich, Thema jetzt, Mexiko, Kanada und so weiter. Also inwieweit ist es denn so, dass die Kunden, die von hier rübergehen wollen, über euch, mit euch, das auch wissen oder auch wollen? Oder wollen sie erstmal mit USA anfangen oder manchmal auch schon das Big Picture?
Ja, die haben das schon im Sinn. Also du musst so sehen, Kanada und Mexiko kriegst du immer mit dazu, wenn du mit bei .com irgendwie anfängst, bei Amazon. Brasilien ist eigentlich immer dann sofort offen, wenn du mit einer amerikanischen Gesellschaft angemeldet bist.
Ah, okay.
Aber alles ist im Verhältnis zu dem US-Amazon.com-Markt eben eher klein. So. Und deswegen muss man es richtig einordnen. Also wir können Kanada richtig mit unterstützen, mit der ganzen Sales-Text-Thematik und so. Das können wir machen. Das ist unproblematisch. Mexiko gestaltet sich da schwieriger und ist auch noch kleiner. Also man muss halt irgendwo ins Verhältnis setzen. Wenn du jetzt Kanada anschaust, dann sind es 30 Millionen Leute. Das ist nicht zu vernachlässigen. Das ist ja schon irgendwie was. Aber das sind halt auch in Umsatz typischerweise so um die 10% im Vergleich zu dem amerikanischen Markt. Deswegen ist immer also ganz klar, erstmal kümmern wir uns um USA und schöpfen das also ja, mindestens mal zu 80% aus, was wir da tun können, bevor wir jetzt sagen, wir gehen den nächsten Schritt, weil du hast da einfach genug zu tun. Ne? Und dann Mexiko und dann Brasilien. Also Brasilien finde ich super spannend. Also da kommen aber noch andere Konstellationen dazu. Also der Trump hat zum Beispiel in der Gesetzgebung, was Steuerrecht angeht, in den USA relativ viel geändert, schon beim letzten Mal. Mhm. Und ein Punkt ist auch immer das Außensteuergesetz. Das ist keinem hier so weiter bewusst. Aber wenn du zum Beispiel Brasilien machst, mit einer amerikanischen Gesellschaft, dann versteuerst du halt einen Bruchteil von dem, was du versteuern würdest, an Ertrag, was in Amerika zu tun ist. Ne? Also ein Drittel wollte er, das hat er nicht geschafft, aber so die Hälfte ungefähr ist möglich. Und das ist also zumindest für die Zukunft super spannend, auch für uns, dass wir das halt mit unterstützen, auch für unsere Kunden da halt in die Richtung uns mitentwickeln und das machen. Genau.
Ja, spannend auf jeden Fall. Einfach mal so Klartext zu sprechen. Wenn jetzt aber ein Online-Händler und Händler jetzt uns zuhören hier und sagen, hey, cool, so interessant, ich überlege jetzt schon Ewigkeiten, mal über den Teich zu gehen. Was kann er machen, beziehungsweise nehmt ihr jeden? Also es sind jetzt mehrere Fragen. Erstmal, was kann er machen, um sich euch zu kontaktieren? Nehmt ihr jeden? Und wenn ihr jemanden nimmt, wie ist denn die Kostenstruktur? Wovon kann er ausgehen? Irgendwie müsst ihr ja Business machen und auch was verdienen. Wie funktioniert das?
Genau, also was kann er machen? Im Grunde das Einfachste ist immer über die Webseite zu kommen, einfach einen Termin für ein Gespräch zu buchen. Das ist das Simpelste. Man kann sonst auch hier anrufen. Dann passiert aber dasselbe. Und dann machen wir erstmal ein erstes Gespräch und sondieren halt, wie ich es vorhin gesagt habe, was ist der Plan, was steht dahinter, was gibt es auch für Hürden? Weil, also ich habe es auf der Webseite, glaube ich, auch, das ist immer mein Beispiel, das Einfachste sind in meinem Sinne Schnürsenkel. Weil die Compliance-seitig halt nichts weiter haben, ne? 100% Polyester, Made in China, Aufkleber drauf, fertig. So. Und dann gibt's halt andere Sachen, wie jetzt, sag mal, ein Massagegerät habe ich, glaube ich, da auch genannt. Mhm. Das ist dann nämlich ein FDA-Medizinprodukt Klasse 2. Das heißt, es muss halt eine Prüfung gemacht werden und so. Da ist ein riesen Rattenschwanz, kostet Geld und dauert. Und das ist halt eine andere Nummer. Und irgendwo dazwischen liegt in der Regel die Wahrheit. Und dann kommen halt Sachen dazu, wie eben die, wo wird eingekauft, was haben wir da für Strukturen, wie ist es halt mit der Aufstellung der Gesellschaft, was wollen die in den USA und dann ist es mehr oder weniger komplex. Also das kann sehr einfach sein, wenn wir halt die richtige Konstellation haben. Deswegen ist es so schwierig zu beantworten und deswegen gehen wir eigentlich auch immer hin und sagen, wenn es losgeht, also wenn ich den Menschen im Gespräch hatte und dann kann ich dem das schon ziemlich genau sagen, was wir ungefähr für Zeit brauchen, was das da auch kosten wird. Weil die ganze Vorbereitung in der Regel machen wir einfach auf Stundenbasis, weil wir keine, also sonst, das ist nicht zu in Pakete zu fassen. Ja, je nachdem eben, was die machen. Hinten raus, wenn wir die betreuen und sind da halt dann als Standard, also sag mal, der macht jetzt Amazon, Walmart und Shopify. Dann ist es sehr klar, wie das funktioniert und dann bricht sich immer alles auf Transaktionen runter. Da gibt es dann immer so verschiedene Tiers eben, wo die reingehen und dann haben die da entsprechend Kosten pro Monat. Das geht hoch und es geht aber auch wieder runter nach Performance. Das kann man dann sehr gut kalkulieren, aber die ganze Vorbereitung eher nicht. Da kommt ja auch immer drauf an, können wir einfach uns so online treffen? sprechen wir über alles? Oder ist es, weil das Team größer ist, womöglich auch sinnvoll, vor Ort zu sein? Ich meine, kann auch immer jeder gerne zu uns kommen, wir haben einen super Meetingraum hier oben. Und aber typischerweise fahre ich halt dann zum Kunden. Und wenn ich zum Kunden fahre, dann ja, dann kostet es halt mehr. Aber wir haben halt typischerweise einen Stundensatz von 150 Euro. Und wenn wir halt rausfahren, kommt es auch drauf an, ein bisschen Reisekosten halt dazu. Aber da kann schon sein, dass du so bei 1500 landest, dass wir da halt alles durchgesprochen haben. Wo ich jetzt sagen würde, das ist halt für ein mittelgroßes Unternehmen immer noch ein Witz. Ja, da gibt es ganz andere Leute, die da ganz anders aufrufen, gerade wenn es Richtung USA geht. Ja. Und dann, ja, dann kommt es drauf an, was machen wir. Aber wir haben auch so Mini-Pakete gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir haben so eine Minimum-Information, die musst du haben. Dass du einfach weißt, wie der Hase läuft, denn wenn es um Steuern geht, dann wollen wir, dass du Daten sammelst, wenigstens, ob du jetzt was anmeldest oder nicht, das ist nochmal dahingestellt, aber dass wir so halt so ein Minimum-Setup haben, wo wir sagen, okay, wenn dann was ist, dann haben wir alles da, um das aufzuräumen und das zu machen, und das muss dann der Unternehmer selber entscheiden. Da gibt es halt solche und solche. Muss man aber auch sagen, der Umsatzsteuerseite auf den Marktplätzen ist es erheblich einfacher geworden als früher, denn die Bundesstaaten haben halt die Marktplätze dazu verdonnert, die ganze Umsatzsteuer zu erheben und auch abzuführen. Für alle, egal ob die sich anmelden oder nicht und egal ob die aus dem Ausland sind oder nicht, völlig wurscht. Und dann streitet man immer noch drum, muss ich denn eine Nullmeldung abgeben? Also muss ich mich registrieren, muss da irgendwas abgeben? Und das passiert halt immer dann, wenn ich steuerpflichtig werde in dem Bundesstaat und der entsprechende Gesetze dazu hat. Und da geht es eigentlich immer um Inventory, also wie hier, ne? Wenn ich in Frankreich Lagerware habe, dann muss ich da den lokalen Umsatzsteuersatz erheben und so weiter. Das Schöne in Amerika ist, alle Preisangaben sind netto. Also ich habe einen Preis fürs ganze Land und dann wird Sales Tax oben drauf geschlagen von Amazon oder welchem Marktplatz auch immer.
Ja.
Und auch abgeführt. Nur, wie gesagt, das Reporting zum Bundesstaat ist was die nicht machen. Und wir haben 29 Staaten immer noch da, die sowas wollen, wenn du halt entweder Inventory dort hast oder wenn du Lieferschwellen reißt, die aber in der Regel hoch sind. Also das sind dann so $100,000 im Jahr, die man da erreichen muss. Leider haben wir immer noch so ein paar Bundesstaaten, die auch Transaktionen zählen, wo es dann heißt, ab 300 Verkäufen nach, ja, krass, weiß ich nicht, ne? Tennessee oder so, ne, musst du dann was abgeben oder so. Und dann sprechen wir halt auch drüber, wie hoch sind die Strafen, was gibt's. Und da gibt's solche, da kostet halt $15, wenn du nicht abgibst. Das ist dann egal sozusagen. Und dann gibt's andere, da, ja, sind das mehrere tausend Dollar, die du halt zahlst für so eine Nicht-Abgabe. Und dann ist es gruselig. Und da reden wir halt immer mit jedem drüber, erklären die Situation und dann entscheiden die das selber, was wir machen.
Kommen auch Leute zu euch, die sagen, ich habe das jetzt mal alleine versucht, weil das war mir jetzt zu teuer und jetzt habe ich so ein mittelschweres bis größeres Problem. Könnt ihr helfen? Kommen so Leute auch?
Machen wir auch. Also es ist auch überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt gerade wieder so einen Fall, wo es halt heißt, ah ja, wir haben mal verkauft über einen Shop. Da ist die Situation eben leider nicht so simpel wie mit den Marktplätzen, wo wir dann nur eine Nullmeldung irgendwie nachreichen und überlegen, dann machen wir das überhaupt im Nachhinein oder machen wir es einfach von jetzt an korrekt. Aber die haben dann 4 Millionen Umsatz oder so und da ist jetzt noch keiner dahinter gekommen und die haben noch kein Problem. Aber der Unternehmer schläft halt zunehmend schlechter. Sagt, wir müssen das jetzt halt mal regeln.
Ja, so.
Und dann können wir das machen. Und das ist halt auch eigentlich schön, die Situation insofern dann, weil wir ja diese ganze umsatzsteuerliche Thematik ist immer bei den Bundesstaaten angesiedelt. Ja, also haben wir es dann auch quasi mit einem nach dem anderen Staat zu tun, wenn wir da irgendwas aufräumen möchten, können wir einen Plan machen, wie machen wir das? Also sagen wir, wenn da jetzt Liquiditätsthemen sind. Also lustigerweise bei allen, wir haben da schon viele von denen betreut und das sind immer alles solche Unternehmen, die sagen, nee, die Marge ist fett genug, ist kein Problem, wir können es bezahlen und dann räumen wir das halt einfach sukzessive aus. Also du hast da verschiedene Möglichkeiten, man kann immer so eine, ja, wie eine Selbstanzeige im Grunde machen. Wo dann auch derjenige Partner, der das betreut, quasi anonym verhandelt mit dem Bundesstaat erstmal. Wie sind die Bedingungen? Und dann legt man da halt alles offen, was zu tun ist nach der Vereinbarung und zahlt dann halt Steuern nach und kommt häufig halt um Strafen rum. Zum Teil kann man auch so Lookback-Periods begrenzen dann halt. Wie viele Jahre rückwirkend wird das denn gemacht und so? Aber das kommt dann immer drauf an, wie das halt verhandelt wird. Oder ganz, also Muss ja auch überlegen. Da bezahlst du dann halt für einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt, der das mit dir macht, pro Staat bestimmt irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Dollar. Kommt so ein bisschen auf die Situation an. Das muss sich erstmal lohnen, ne, dass man das macht. So. Oder man sagt, man macht so Historical Filings, wo man einfach sagt, okay, wir melden das nach und dann zahlen wir das, was da kommt. Das können wir ziemlich genau ansagen, was da an Strafen und Steuerforderungen und so kommt, wenn wir denn die Daten haben. Das ist halt immer die Grundlage. Und so gehen wir in so einem Fall auch immer hin. Wir machen immer erst so eine Eruierung, nennen wir das, wo wir einfach anschließen und gucken, was kriegen wir denn noch? Also das ist auch ein Thema, weil bei Amazon.com zum Beispiel wird alles nach 2 Jahren archiviert und dann kommst du nicht mehr an die Daten ran. Das ist, ist auch immer was ich halt mit am Anfang sage, bitte guckt, dass ihr die entsprechenden Reports alle runterzieht regelmäßig. Ja, also es ist völlig egal. Ihr müsst die nur irgendwo hinlegen, dass wir die haben können. Ja, wir müssen die jetzt nicht aufbereiten. Also, sowas könnten wir dann machen, wenn, also im Ernstfall sozusagen. Wichtig ist halt, dass wir es haben.
Ja.
Und genau. Und deswegen, das sind immer meine Minimalsachen. Ihr müsst die Regeln kennen, wenigstens grob. Und ihr müsst die Daten haben, die wichtig sind. Und von da an, mach. Ja. Und wir reden immer mal vierteljährlich drüber oder so. Sowas haben wir ja auch. Ich sag, ey, na, ruf einfach an. Dann gucken wir da kurz rein. Also du kannst auch relativ schnell, da gibt's halt so Tools, die wir denen dann empfehlen, wo wir sagen, da können wir uns relativ schnell einen Überblick verschaffen und dann sehen wir, wie ist die Situation und sagen dann, ja, ist egal. Also das Risikolevel ist noch so, wie wir es vorher besprochen haben. Oder da müssen wir jetzt dringend was tun. Oder es ändern sich ja auch Gesetze. Ne, also da sind wir auch ganz nah dran und gucken da immer, was ist jetzt halt gerade. Es wird eigentlich alles gemütlicher. Also gerade für das Plattformgeschäft. Aber beim Shop bist du halt selbst verantwortlich. Und also entsprechend sind die Kunden für uns auch viel interessanter, weil da mehr Arbeit ist. Also das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung bei uns, weil du sagst, welche Kunden nehmt ihr, welche nicht. Wenn es jetzt halt Marktplatz-only ist, dann habe ich mit denen die gleiche Arbeit wie einer, der jetzt Omnichannel verkauft, wegen mir halt, ne, also was diesen Start angeht. Natürlich muss ich mit denen ein bisschen genauer über die Sales-Tech-Sachen sprechen und andere Themen und Logistik vor allen Dingen und so. Aber das Gros der Arbeit ist das Gleiche, ob, also unabhängig von den Vertriebskanälen, die nutzen. Mehr Umsätze machen wir halt mit denen, die über verschiedene Kanäle verkaufen. Deswegen sind die natürlich für uns irgendwo interessanter. Aber ich würde halt den Teufel tun wollen und sagen, nee, ich nehme die Amazon-Leute nicht an, weil das ist für mich halt irgendwo der Startweg, der klassische. Mhm. Also, weil du sehr einfach mal Listings machen kannst, das da reinschicken kannst, gucken, was passiert denn. So. Und von da aus kann man groß werden. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Deswegen suchen wir halt Möglichkeiten, wie können wir denn die von denen auch möglichst viele in einer guten Art und Weise betreuen, ohne dass wir so viel Manpower reinstecken müssen. Aber das, ja, sind wir dran, gucken wir.
Für einen, der jetzt natürlich noch nie auf Amazon.com verkauft hat, ist jetzt die Frage jetzt nur, weil du es ja schon mal erwähnt hast mit den Bundesstaaten, darf denn der Verkäufer oder der Händler, Händlerin entscheiden, dass sie vielleicht gewisse Staaten nicht verkauft, also dass sie sich auf begrenzt auf Bundesstaaten?
Grundsätzlich ist es möglich, da quasi einzelne Lager auszuschließen. Das ist aber eigentlich nicht sinnvoll. Und zwar aus dem Grund, dass du halt die Prime Badge dann nicht bekommst in der Region. Ah. Und das, also das ist vielleicht noch was ein bisschen unterschätzt wird hier und da. Also zwei Dinge eigentlich. A, haben wir ein riesiges Land dort. Ja, wo es halt nicht so ist wie bei uns, dass ich sage, ey, ja, Next Day Delivery gehen, kann ich selber, bringe ich halt zur Post. Ja, das ist in der Regel morgen da. Gut, jetzt hat sich das ja alles ein bisschen verändert, aber so war die Situation, als es hier Prime gab, das erste Mal in den USA. Da garantieren die quasi das Two-Day Super Saver Shipping bei Amazon Prime. Also in 2 Tagen ist es überall im Land. Und das ist irre schnell für relativ wenig Geld. Also jeder meckert natürlich immer, ist alles teuer bei Amazon und so. Und das ist nicht falsch. Aber wenn du anfängst zu gucken, was würde ich denn selber bezahlen? Oder wenn ich mit so einem 3PL-Partner, dann kommt es ja dann drauf an, was haben die so für Verträge und so. Aber du wirst dann relativ schnell feststellen, so teuer ist es nicht, wenn das Amazon verteilt, wie wenn ich das selber mache. Dass das halt häufig unterschätzt wird. Und dann haben wir halt die Situation, wie viel Ware ist denn richtig? Also das ist auch so ein Ding, wenn ich jetzt sage, ich schicke da 10 Artikel hin und die sollen die auf 42 Lagerstandorte verteilen, ist ja klar, geht das nicht. So, jetzt wirst du sagen, okay, er muss ja auch nicht bei allen liegen, aber es gibt schon relevante Lager in verschiedenen Regionen, die halt befüllt sein sollten, damit ich diesen Sog, also den Unterschied quasi zwischen FBA und Eigenversand überhaupt wahrnehme, ne? So. Ja. Und das ist halt auch nicht so trivial gesagt. Und dann kommt es halt immer drauf an. Wie viel stelle ich denn da mal rein?
Ja,
verstehe. Weil das ist ja halt Risiko. Kostet Geld, steht da, wird es nicht verkauft, muss ich es wieder rausholen, muss ich es vernichten lassen, wie auch immer. Ist jetzt nicht so anders wie hier, aber es ist halt nochmal vielleicht ein anderer Scale, also eine andere Größenordnung, wie das da passiert. Da gibt es dann verschiedene Strategien, wie man dem begegnen kann. Also wenn wir jetzt so einen zum Beispiel, die haben sehr kleinteilige Artikel, wo wir sagen, ja, pass auf, dann guck doch, wir listen einfach möglichst viel, also die, und dass die halt schön ihren Shop aufbauen können, dass sie eine ordentliche Präsenz halt visuell da haben. Und dann suchen wir gezielt Artikel aus, die wir da aufbauen mit FBA und den Rest bieten wir vielleicht im Eigenversand an. Ne, weil wenn ich jetzt hier irgendwie 23 Gramm Päckchen aus Berlin nach USA schicke, dann kostet das auch nicht die Welt. Und das geht relativ schnell.
Ne? Ja.
Interessant.
Spannend.
Ja, spannend ist dann auch immer noch die Zollthematik dazu, weil wir halt so Freigrenzen haben. Ne? Und also, ja, aber das muss man halt alles irgendwo so mitdenken. Wir können halt bis $800 Warenwert in die USA schicken, ohne dass wir eine große Zollerklärung machen müssen. Also. Nicht, wenn es jetzt um Supplements geht und so. Ja, das ist davon ausgenommen. Die muss man ordentlich deklarieren. Da gibt es dann wieder andere Behörden, die da informiert werden müssen. Aber sag mal, wenn ich jetzt, wir hatten halt so einen, die haben so diese permanent Nagellack-Aufkleber ja im Grunde verkauft. Mhm. Die haben alles direkt, die haben über Facebook direkt aus Berlin verschickt. Und ja, gar kein Problem. Ist schnell da. Ist dann immer nur retourenmäßig ein Thema. Die Dinger lässt du halt vernichten oder schenkst du halt dem Kunden. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, die lernen das ja. aber sonst kriegen wir das auch immer hin, eine Retourenlösung halt zu haben. So.
Spannend. Also wir hatten ja auch schon vorhin kurz gequatscht dazu. Nadja hat ja die Frage gestellt, wie andersrum, ne? Wenn ihr Kunden drüben habt und dann eventuell Richtung Paneuropa, was ihr jetzt noch nicht angeht, was ihr vielleicht darüber nachdenkt. Aber gibt es denn andere Sachen, die ihr vielleicht als Mercators in naher Zukunft also oder mittelfristig als Service anbieten wollt oder irgendwas, wo ihr euch neu findet, neu gestaltet? Wenn du aus dem Nähkästchen plaudern möchtest, ne?
Wir sind ja neugierig. Ja. Okay. Bedingt. Ja.
Ja.
Okay. Also das, was wir immer mehr machen, ist halt, dass wir die unterstützen und sagen, dass wir halt gucken, dass die halt Einsparungen vornehmen können, dass die halt einfach sich besser darstellen mit dem bestehenden Business, was sie haben in Amerika, wo wir halt supporten und gucken, dass wir halt andere Partner vielleicht finden, die günstiger genau so einen Standard abwickeln oder besser oder ne, dass wir denen einfach helfen, besser zu performen und da halt auch mehr reinzugehen und dass wir da halt auch unterstützen, was gibt's denn halt für Wege da, ja, ein bisschen anders zu denken, als man das bis jetzt vielleicht macht. Weil das fällt einfach auf, dass da relativ viele zum Beispiel viel Geld liegen lassen bei der Logistik. Aha. Weil sie einfach da Leute haben, die ja anders ticken vielleicht als hier in Deutschland. Ne? Also musst du auch immer sehen, also Logistik ist ein schönes Beispiel eigentlich, aber grundsätzlich B2B-Vertrieb ist halt was ganz anderes. Also da fallen auch regelmäßig die Leute auf die Nase, die versuchen da drüben grundsätzlich selber was zu verkaufen. Weil wir einfach die ticken einfach anders. Musst du mal, das kennt ihr bestimmt aber auch, die Amerikaner sind unheimlich vertriebsstark.
Ja, ja, ja.
Die lernen das ja auch überall, sich selber gut zu verkaufen und so weiter. Und das zieht sich halt überall durch. Und entsprechend hast du halt immer diese Verkäufer, die dir alles versprechen, was sie alles können.
Ja.
So. Die würden ja nie sagen, nee, das kann ich nicht.
Coaches gibt es aber auch in Deutschland, die es da versuchen, im deutschen Markt dann durch. Ja, ja,
ja. Ja, die schaffen es auch irgendwie.
Ja, ja.
Komisch. Ja. Ja, ja, gut. Also heute ist ja der Tenor, ich muss nur alles lang genug wiederholen, dann glauben mir die Leute auch, dass es so ist. Ja,
stimmt. Natürlich.
aber ich will sagen, die hauen da halt wirklich auf den Putz. Und wenn du als deutscher Vertriebler da ankommst und sagst so, ja, du machst halt so wie hier so ein bisschen Understatement und dann liefern wir besser ab, dann glaubt der Einkäufer halt, du kannst gar nichts. Weil der zieht 20-30% davon ab, was du dem erzählt hast, was er glaubt, was du kannst.
Ja. Ach, das ist interessant, so ein kultureller Unterschied einfach, ne? Krass, und so Missverständnisse, ja.
Ja, das ist ja so ein Thema, was so immer völlig unterschätzt wird. Und ich schreibe das so ein bisschen Hollywood und Co. zu, weil jeder wohl immer denkt, ja, das ist so ähnlich wie hier. Aber die sind schon sehr anders, die Menschen da. Also ist auch immer der Klassiker, was ich immer sage. So, da, du hast halt Situationen, wo die Amerikaner aus dem Meeting rausgehen, sagen, so, haben wir geklärt, mit denen arbeiten wir nicht. Und die Deutschen kommen raus und sagen, ja, das war doch super, da können wir anknüpfen und so. Nee, also die sind auch unheimlich
nett.
Totale
Misskommunikation.
Ja, da muss man wirklich gucken. Also das sind so ganz viele kleine Dinge, wo ich immer sage, ja, man muss halt irgendwo wach sein in der Kommunikation. Aber du hast immer auch am Telefon, du rufst die an und dann redest du erstmal über, was auch immer, Football, Basketball, keine Ahnung, ja, was da halt so sportsmäßig unterwegs ist. Und da würde ich auch jedem mal sagen, wenn er Vertrieb macht, der muss das gucken, weil sonst kann er da nicht mitreden und dann sind die ersten drei Minuten, macht dann schlechten Eindruck. Also die palabern immer irgendwie freundlich, nett irgendwelche Themen. Und das siehst du bei jeder E-Mail. Da ist immer erst, hi, bla bla, ich hoffe, dir geht's gut und dies und das und lalala. Dann kommt der entscheidende Teil und dann kommt wieder sowas. Ja, wir müssen mal was machen am Wochenende oder wie auch immer. So. Und der Mittelteil ist halt ganz wichtig, dass man da halt genau hinschaut, weil die immer nett sind. Also die Engländer, da ist es ja noch mehr so. Aber, und dann hast du halt auch immer das Thema, dass die Deutschen halt so furchtbar unverschämt sind, weil sie halt sagen, nein, ich sehe das anders. Das wird ja keiner sagen. Ja, das
die
wird
sind
ja
halt jeder direkt. Sagen. Bitte? Was drum rumreden?
Ja, ja, genau. Das direkt,
ist ja,
sozusagen.
Ist ja hier das, direkt. Ist ja der Tenor. Ne? Wenn wir nicht ehrlich sind, dann kommen wir nicht voran und dann und so weiter. Aber ja, das ist halt so eine Herausforderung und das ist ein Thema. Und warum ich ja, wir haben ja eigentlich gesagt, was Logistik, gutes Beispiel. Da sind die halt auch da und die bieten dir schöne Zahlen an und da steht aber die Hälfte nicht drauf. Und der deutsche Partner wegen mir, also wir arbeiten mit Unicorn zum Beispiel auch zusammen oder mit dem Lukas Anger und so, das sind halt Europäer, die da drüben Logistik aufbauen und so weiter. Die dann halt ganz transparent ihre ganzen Kosten darstellen und dann sieht das halt erstmal teuer aus im Vergleich zu dem anderen. Aber wenn du dann halt siehst, was die nachher abrechnen, dann ist es womöglich anders. Aber es ist halt blöd, wenn da schon mal ein paar Container stehen, dann wechselst du ja nicht einfach so mal deinen Logistiker. Ne?
Klar.
Und das ist halt im Grunde das, wo die drauf abzielen. Und das sind solche Dinge, die wir halt auch immer im Gespräch dann halt, wo wir die Leute sensibilisieren und sagen, ja guck, wenn du da jetzt schon einen hast, dann mach doch erstmal beschick mal deine Influencer vorweg mit ein paar Paletten irgendwie, dann siehst du schon mal, was die dir nachher dir in Rechnung stellen und wie gut was funktioniert und so, ne? Also, dass man halt testet weiter. Und bevor du jetzt sagst, ich schicke da 16 Container hin und die stehen dann da und nichts funktioniert oder so. Weil, ja, es ist halt alles schwierig, aber ist ja hier auch nicht anders. Wenn ich mir jetzt irgendeinen Logistiker aussuche, dann will ich ja auch da hinfahren, gucken, ist das so?
Klar,
so,
ja? Natürlich.
Und
Es ist natürlich aber anders, ne? Wenn du in Deutschland bist, dann ist der Weg vielleicht etwas kürzer.
Genau. Dann fliege ich nicht 10 Stunden, sondern ich fahre mal 2. Das geht.
Genau. Das ist der Unterschied. Aber genau. Nee, aber verstehe ich. Also ich nehme mit, dass ich auf jeden Fall nochmal mehr in die Richtung, kann man schon klassisch sagen, eine Unternehmensberatung macht und ein bisschen auch auf die Finanzen schaut und am Ende schaut, dass sie die Marge am Ende besser ausfällt, als sie vielleicht mal ausfiel. Ja,
ja, das sind ja halt. Also das ist ja hier auch, wo ich so völlig überrascht war, wo ich so bei so Communities eingeladen war, wo dann halt schon so Händler sind, die halt ein bisschen mehr verkaufen, wo du dann da sitzt und dann machen die halt irgendwie eine Session zu Cashflow-Optimierung. Und da geht es aber wirklich bei null los, so ungefähr, wo du denkst, okay, das müssten die doch eigentlich wissen, wenn die, keine Ahnung, halt 100.000 im Monat Umsatz machen, dann sollten die doch.
Du wirst dich wundern, wie wenig die wissen.
Ja, manchmal, du hast halt wirklich Leute dabei, das ist abgefahren, die machen das ja gut. Also sonst wären die ja, würden ja nicht so Umsätze machen. Ne?
Ja.
Aber die einfach anscheinend ihren Fokus auf andere Dinge lenken und das, was, gut, ich habe halt auch BWL studiert, so, ja, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Aber da habe ich das halt alles gelernt und dann bist du manchmal so ein bisschen blind dafür, dass halt andere, die kommen einfach aus anderen Branchen, aus anderen Bereichen andere und das ist gar nicht das Ding. Ja, aber ist ja auch hier immer so, weißt du, hier sagt ihr ja, das halt ändert sich ja jetzt ein bisschen, aber dass hier jeder immer sagt, ja, wenn du dich selbstständig machen willst, dann musst du BWL studiert haben, dann solltest du Jura können. Das ist völliger Quatsch, würde ich sagen. Also ich
das ist
wieder
typisch
gesagt,
deutsch, ne?
Ja, so. Weil die gibt es ja überall, die kannst du ja einfach einkaufen. Warum nicht? Und ich habe immer den Konflikt mit mir gehabt, weil ganz ehrlich, ich habe Abitur gemacht, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht arbeiten gehen. Ja, Ich habe studiert, weil ich
gesagt, ich habe studiert, weil ich noch nicht arbeiten gehen.
Ja, ich habe auch studiert, weil ich nicht wusste, was soll ich denn machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, BWL, da machst du ja nichts falsch. Irgendwo hast du so ein bisschen mehr Allgemeinbildung. Das ist viel, was so in der Welt passiert. Und kannst du dich immer noch entscheiden, was du für Branchen gut findest und so. Und dann völlig falsch aus meiner Sicht heute, würde ich sagen. Also ich fände, es wird immer... Jetzt ändert sich eh so wieder alles mit dem ganzen KI-Stuff und so. Aber ich hätte mal gesagt, eigentlich ist schön, du hast erstmal was Vernünftiges gelernt und dann kannst du ja BWL oben draufsetzen oder so, wenn du das brauchst oder so. Aber deswegen, ja, bin ich manchmal überrascht, einfach was die, ja, was da halt für Lücken sind im Wissen, ja, wo man die einfach professioneller machen kann. Und das ist im Grunde auch das, wo wir denken, wir haben da halt Möglichkeiten in Amerika, die wir hier nicht haben. Auch was das Steuerliche angeht, Anlagen und so und Sonderabschreibung und so lauter Zeug, wo wir einfach helfen können. Und das ist so, wo wir uns hinentwickeln wollen, das noch mehr zu machen, dass wir sagen, diejenigen, die mit uns da drüben halt aktiv sind und da halt richtig Gas geben, dass wir denen halt auch helfen, das noch besser zu machen und halt diese besonderen Regeln, die wir haben, da auszunutzen für sich, um halt, ja, einfach mehr und besser ihr Geschäft voranzutreiben und so. Ja, genau.
Das ist gut. Gutes Schlusswort auch eigentlich. Also sehr, sehr gut.
Habe ich auch gerade gedacht, ja.
Ja, genau. Danke, Micha, auf jeden Fall erstmal für deine Zeit.
Ja,
danke für die Insights. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch mehr Wissen jetzt bekommen und könnten theoretisch jetzt auf Amazon.com durchstarten und würden natürlich uns davor bei dir melden. aber ansonsten, wenn Händler und Händlerinnen jetzt hier gerade zugehört haben, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr natürlich Interesse habt, geht auf mercators.com, meldet euch bei Micha und bei seinem Team. Ich glaube, da seid ihr sehr, sehr gut aufgehoben, wenn es um den US-Markt angeht. Und ansonsten, wie gesagt, Micha, danke für deine Zeit, danke für die Insights und für alle Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Hört rein auf jeden Fall auf eurem Favorite Channel und gebt eine Bewertung ab und wir freuen uns, wenn ihr wieder in 2 Wochen dabei seid. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Danke euch. Ciao.